Heute ist Mittwoch, der 1.5. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, 1. Mai und mehr Lohn. Die Forderung für mehr Mindestlohn, die wird ja gerade wieder ganz schön laut, und wir schauen uns das mal genauer an. Dann geht's um die Wirtschaft. Wie helfen wir da? Mit steuerlichen Entlastungen und Reform der Schuldenbremse oder sparen wir Geld bei den Sozialleistungen? Zwei Parteien, zwei Meinungen. Wir schauen hin. Und dann reden wir über eine mögliche Waffenruhe in Gaza. Ja, und zum Schluss, da geht's um die Arbeitslosigkeit in Deutschland. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Na, seid ihr schon wieder fit? Habt ihr in den 1. Mai hineingetanzt? Wir ehrlicherweise nur ein bisschen. Wir sind nämlich mit unserem Camper an der Ostsee gelandet bei echt herrlichem Frühlingswetter. Ist schon fast Sommer. 25 Grad sind hier und wir stehen direkt am Meer. Einfach richtig schön. Aber das hindert uns natürlich heute nicht daran, dass wir uns mal die News anschauen. Also lehnt euch zurück, entweder im Gartenstuhl oder dreht euch nochmal im Bettchen um. Wir schauen mal, was so passiert ist. Und jetzt mal fernab vom Feiern. Der 1. Mai ist ja auch der Tag der Arbeit und da wird auch ganz schön viel demonstriert. Für bessere Löhne zum Beispiel. Passend dazu gibt es natürlich auch eine neue Forderung von den Gewerkschaften. Die Gewerkschaft Verdi und aber auch die Grünen im Bundestag, die sagen, Leute, wir brauchen einen Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde. Verdi-Chef Frank Wernicke, der sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er empfehle jeder Partei, die von breiten Teilen der Bevölkerung gewählt werden will, im Bundestagswahlkampf deutlich zu machen, dass sie für 15 Euro die Stunde eintritt. Ja, einer EU-Richtlinie zufolge solle der Mindestlohn bei 60% des Medianeinkommens liegen. Das sind ungefähr bei uns gerade 14 Euro. Und da die durchschnittlichen Löhne ja weiter steigen werden, braucht es 2026 einen Mindestlohn von 15 Euro die Stunde. Kurz zur Erinnerung, gerade liegt der Mindestlohn ja bei 12,41 Euro und im Januar 2025 wird er dann auf 12,82 Euro erhöht. Und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, die sagt, wir wollen einen Mindestlohn, von dem Menschen, die Vollzeit arbeiten, auch leben können. Wir schlagen vor, dass die Untergrenze für den Mindestlohn, wie von der EU vorgeschlagen, bei 60% des Medianlohns liegt. Das hieße für 2024 14 Euro, für 25 dann aber auch knapp 15 Euro. Und damit sind die Grünen auch nicht alleine, auch die SPD und die Linkspartei, die haben Forderungen nach einem höheren Mindestlohn. Und dann mal kurz die Frage, wie viele Leute arbeiten bei uns denn gerade überhaupt in dem Bereich? Ja, laut dem Statistischen Bundesamt ist der Niedriglohnsektor binnen 10 Jahren deutlich geschrumpft. Doch es bekommen immer noch 6,4 Millionen Beschäftigte in Deutschland weniger als 13 Euro pro Stunde. Und davon leben 1 Million in Ostdeutschland. Das geht aus einer Anfrage der linken Bundestagsgruppe hervor. Und das wird heute auf den Straßen bestimmt noch mal mehr Thema sein. Ja, und dann geht's in der Bundesregierung gerade nicht nur um Arbeit, sondern auch um die Wirtschaft. Hängt ja auch irgendwie alles zusammen. Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister von den Grünen, der sagt nämlich, Leute, wir haben hier vielleicht in der Ampelregierung nicht alles ganz so schnell gemacht. Wir haben einen Aufholbedarf. Ja, und jetzt soll's ein steuerliches Entlastungspaket geben, wenn es nach ihm gehen würde. Was braucht es dafür, dass man das finanzieren kann? Eine Reform der Schuldenbremse. Ihr wisst, das ist ja für viele ein ganz schön heikles Thema. Darf Deutschland Schulden machen oder nicht? Dürfen wir darüber hinausgehen? Wenn wir also die Wirtschaft ankurbeln wollen und dafür die Steuern bei Unternehmen senken wollen, dann müssen wir das ja irgendwie querfinanzieren. Auftritt: Schuldenbremse. Und Habeck sagt, was das Land brauche, sei Investition und Innovation. Die Möglichkeiten seien gerade aber sehr, sehr begrenzt, weil am Ende eines Jahres der Haushalt ausgeglichen sein müsse. Ja, und wenn man mehr Flexibilität hat, dann wird es das auch erlauben, dass man zum Beispiel für die Bauwirtschaft und für Investitionen der Firmen mehr tun kann. Mit Blick auf eine Reform der Schuldenbremse, da hat Habeck gesagt, ja, er weiß, das ist eine ganz schön große Diskussion und die muss vielleicht auch nochmal zur Bundestagswahl geführt werden. Sagt aber auch, er sieht gerade keine politische Mehrheit für so eine Reform. Ja, und das Interessante daran ist ja, diese Aussagen von Habeck, die kommen ja ganz kurz nach dem FDP-Parteitag, über den haben wir ja schon am Montag gesprochen. Die FDP hatte sich angesichts der Wachstumsschwäche in Deutschland ein Papier für eine Wirtschaftswende beschlossen. Und die haben darin vor allem die volle Abschaffung des Solidaritätszuschlags gefordert, sowie Verschärfung bei Sozialleistungen. Und Habeck ist da nicht so drauf eingegangen, aber man könnte schon auf den Gedanken kommen, dass das hier eine Grundsatzdiskussion in der Regierung sein könnte. Wie will man die Stärkung von Wirtschaft refinanzieren? Abschaffung Solidaritätszuschlag und Verschärfung von Sozialleistungen oder eben ein paar Schulden machen? Und jetzt schauen wir mal über den deutschen Tellerrand hinaus. Wir schauen nach Israel und Gaza. Nach den jüngsten Verhandlungen in Kairo über eine Feuerpause im Gazastreifen, da gibt es wieder Hoffnung, dass es da vielleicht einen Durchbruch geben könnte. Der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry, der hat beim Weltwirtschaftsforum in Riad gesagt, wir sind zuversichtlich, dass der Vorschlag die Position beider Seiten berücksichtigt und versucht hat, beide Seiten zur Mäßigung zu bewegen und wir warten auf eine endgültige Entscheidung. Es gibt Faktoren, die beide Seiten beeinflussen werden, aber ich hoffe, dass alle der Situation gewachsen sind und erkennen, dass es keine weiteren Verluste an Menschenleben geben kann. Ja, eine Hamas-Delegation, die verließ dann am Montag die ägyptische Hauptstadt, um mit der Führung der militant-islamistischen Organisation über diesen Vorschlag zu sprechen. Es seien einige Änderungen an den Bedingungen für einen endgültigen Waffenstillstand im Gazastreifen vorgenommen worden, sowie an der Forderung der Palästinensergruppe nach einem israelischen Rückzug aus dem Küstenstreifen. Und jetzt wird eine Antwort der Hamas noch in dieser Woche wahrscheinlich erwartet. Und es ist ja auch so, dass auch in Israel mehrere tausend Menschen immer wieder auf die Straßen gehen und sagen, Leute, ihr müsst etwas dafür tun, dass die israelischen Geiseln freigelassen werden und nicht weiter in der Gewalt der Terrororganisation sind. Rafah kann warten, sie nicht. Das stand laut Medienberichten auf einem Banner der Kundgebung. Und auch Angehörige von Geiseln, die sprechen ja immer wieder auf diesen Demonstrationen und appellieren dann auch an die israelische Regierung, eine Waffenruhe zu erreichen und die Geiseln zurückzubringen. Zitat, wir sind Eltern, die ihre Kinder zurück zu Hause haben wollen. Das sagte der Vater eines verschleppten Soldaten. Und ja, wenn Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Geisel nicht zurückbringe, habe er ihr Blut an den Händen. Und zum Schluss. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Monat April im Vergleich zum März um 20.000 gesunken. Aber die Zahl der Menschen ohne Job liegt nun weiter immer noch bei 2,75 Millionen Menschen. Das sagte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Als Grund für den vergleichsweise leichten Rückgang, da hat die Bundesagentur gesagt, ja, es gab nur eine schwach ausgeprägte Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Das hängt dann immer noch so ein bisschen mit der schwächelnden Konjunktur zusammen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert zum März bei 6%. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Quote aber um 0,3% erhöht. Und für die April-Statistik griff die Bundesagentur auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. des Monats vorlag. Besser lief es aber auf dem Ausbildungsmarkt, kann man sagen. Von Oktober 2023 bis April 2024 meldeten sich den Angaben zufolge bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 324.000 BewerberInnen für eine Lehrstelle. Das waren 6.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Von ihnen hatten im April dann auch noch 185.000 junge Menschen weder einen Ausbildungsplatz noch eine Alternative gefunden. Gleichzeitig waren 455 offene Ausbildungsstellen gemeldet, 17.000 weniger als vor einem Jahr. 270.000 waren von diesen noch unbesetzt. Der Ausbildungsmarkt ist allerdings im April auch noch stark in Bewegung. Da kann noch einiges gehen. Ihr Lieben, damit sind wir am Ende. Heute, an diesem Feiertag, macht was Schönes. Genießt die Sonne, geht raus, wenn ihr die Ressourcen dazu habt. Und ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Wie immer freue ich mich über eine schöne Bewertung und auch ja, über ein Abonnieren. Drückt auf die Glocke bei Spotify. All das hilft mir weiter. Und dann nach diesem Feiertag verspreche ich euch, hören wir uns an diesem Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Auch im Bulli-Urlaub. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally Lisa Stark. Redaktion Sally Lisa Stark. Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst.